Ich möchte gerne beten.
Ja, du guter Gott, du tust auch heute noch Wunder. Und das größte Wunder, das hast du in deinem Sohn getan. Und ein ebenso großes Wunder geschieht, wenn Menschen dir begegnen, dich hören, dich spüren, wenn dein Wort in ihre Herzen dringt und sie zu Menschen werden, die dir vertrauen. Ein Wunder ist es, Herr, wenn dein Wort uns heute aufgeht und zu uns redet und unser Leben bereichert und prägt, heil macht, uns ausrichtet auf dich. Und darum bitten wir jetzt, Herr, dass du redest und dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, so zu hören, wie es für ihn gerade gut und richtig ist. Dein guter Geist kann das tun und wirken. Wir preisen dich darüber. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist ein wenig länger, aber ich hoffe, ihr schafft ihn noch. Matthäus 24, 1 bis 14. Da heißt es, Jesus verließ den Tempel und wollte weiterziehen. Da kamen seine Jünger zu ihm. Sie wollten ihm die prächtigen Bauwerke der Tempelanlage zeigen. Doch Jesus sagte zu ihnen, ihr bewundert das alles? Amen, das sage ich euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich. Nur seine Jünger waren bei ihm. Sie traten zu ihm und fragten, sag uns, wann wird das sein? An welchen Zeichen erkennen wir, dass du wiederkommst und das Ende der Welt bevorsteht? Jesus antwortete ihnen, passt auf, dass euch niemand in die Irre führt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Damit werden sie viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr nicht erschreckt, denn das muss geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Dann wird man euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Dann werden sich viele vom Glauben abbringen lassen. Sie werden einander verraten und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird bei vielen die Liebe erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören und erst dann wird das Ende kommen. Liebe Gemeinde hier in der Christuskirche und auch an den Übertragungsgeräten, die Jünger waren einmal mehr überwältigt vom Tempel, fasziniert von diesem grandiosen, riesigen und wunderschönen Bauwerk. Noch heute ist etwas zu ahnen von der Größe, allein aufgrund der Größe des aufgeschütteten Tempelbergs, 140.000 Quadratmeter Fläche hat er. Und entlang der 1,5 Kilometer langen Umfassungsmauer lief damals eine zweischiffige Säulenhalle entlang. Leider passt die Perspektive meiner Fotos nicht so ganz überein, aber so annähernd stimmt's. Und so ist auch heute das Areal noch faszinierend. Und auch dieser Felsendom, der da heute steht, wo früher eben der Tempel stand, ist ein ähnlich grandioses Gebäude und ähnlich schön. Auch innen ist er wunderschön anzusehen. Leider kann man ihn heute nicht mehr besichtigen. Aber wie großartig Menschen auch bauen, wie sehr die Bauwerke für die Ewigkeit gedacht sind, sie sind und bleiben vergänglich. Der Tempel, dieses wunderbare Haus, das in der ganzen Welt bekannt war, wirklich damals in der ganzen römischen Welt bekannt war, dieser Tempel wurde 70 nach Christus zerstört, dem Erdboden gleichgemacht, wie es Jesus angekündigt hatte. Für die Schüler und Jünger, Freunde Jesu, das war das nicht denkbar. Der Tempel, das war doch die Wohnstätte der Schemel, der Füße Gottes. Gott selbst würde ihn doch beschützen. Wenn also der Tempel tatsächlich zerstört würde, dann musste das bedeuten, dass es das Ende der Welt ist. Anders konnte das nicht sein. So dachten sie, die Jünger. Und das interessierte natürlich. Ende der Welt. Wann wird das sein? Wie wird das sein? Das interessierte nicht nur die Jünger damals. Immer wieder fragen Christen eben danach, wann es denn soweit sein wird. Und woran man es denn bitteschön erkennen kann, dass der Herr bald wiederkommt. Dass er die Herrschaft Gottes aufrichtet. Dass es eben nicht mehr nur mehr oder weniger ohnmächtig durch seine Jünger und seine Kirche in dieser Welt zu sehen ist, dass es Gott tatsächlich gibt. Wir hätten ja so gerne ganz klare Zeichen, Hinweise. Weil das wäre ja so viel einfacher. Dann könnten wir nämlich fröhlich dahin leben. Wir wüssten ja, okay, wenn dieses oder jenes passiert, ja dann heißt es, sich vorzubereiten. Wie heißt das bekannteste Adventsgedicht? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Solche eindeutigen Zeichen hätten wir gerne. Und ihr kennt ja sicher auch die Fortsetzung. Ne? Wenn die fünfte Kerze brennt, dann habt ihr Weihnachten verpennt. Wir würden uns gerne einrichten, damit wir Weihnachten eben nicht verpennen, genau wissen, was passiert denn wann, damit wir dann eben auch da sind. Aber wir möchten uns vorher gerne einrichten in dieser Welt, unsere Kirchen und Tempel bauen, es uns häuslich einrichten hier. Ein Jude kam einmal bei einem bekannten Rabbi auf der Durchreise vorbei und besuchte ihn in seiner Wohnung. Und angesichts des doch sehr sparsamen Mobiliars dort fragte er: Rabbi, wo sind deine Möbel? Der Rabbi fragte den Reisenden: Ja, wo sind deine? Ja, sagte der Mann, ich bin auf der Durchreise, sagte der Rabbi, ich auch. Wir haben uns sehr häuslich eingerichtet, mit vielen Dingen. Vielleicht, weil wir ja denken, wir hätten solche klaren Zeichen. Es gäbe diese Kerzen, denn es gibt doch solche Texte, wie den, den wir gerade verlesen haben. Oder eben die Offenbarung des Johannes. Da sagen doch viele, das sind doch ganz klare Aussagen, das sind Zeichen und dann wissen wir genau, wo wir stehen. So vielleicht wie diese alte Dame hier, die meint Bescheid zu wissen. Auf die Wetternachrichten tagsüber 15 Grad, für die Jahreszeit zu kalt, seufzt sie nur: Ja, ja, die Endzeit. Doch wenn wir uns das genauer anschauen, was Jesus da gesagt hat, dann hat er ja gerade keine Zeichen benannt, auf die wir noch warten könnten. Vielleicht vielmehr, was er da sagt, das sind ja alles Dinge, die wir erleben. Allenthalben, wenn wir uns in dieser Welt umschauen, dann könnten wir es schon mit der Angst zu tun bekommen. Von allen Ecken der Erde hören wir von Kriegen, von Hungersnöten und Erdbeben, gerade vor kurzem wieder in Italien. Hungersnöte brauchen wir nur nach Afrika schauen. Und viele unserer Schwestern und Brüder erleben Verfolgung bis in den Tod. Also da ist doch von dem, was wir da gelesen haben, eine Menge los. Es gibt Heilsbringer, immer wieder falsche Messias, Propheten, die alles Mögliche vorhersagen, Angst machen oder auch dazu verlocken, dass man ihnen folgt, ihnen das Geld gibt oder was auch immer sonst noch. Das Gebot Gottes wird nicht mehr ernst genommen. Und das Gebot Gottes ist das Doppelgebot der Liebe. Ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und ihr sollt den Nächsten lieben. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Folge ist dann eben, die Liebe erkaltet. Und das ist nämlich nun die wahre Klimakatastrophe, wenn die Liebe kalt wird. Die Gemeinde, die der Ort der Liebe sein soll, die Liebe Gottes widerspiegeln soll und eigentlich auch könnte, sie tut es allzu oft nicht. Doch das ist eben leider nichts Neues. Seit es Gemeinde Jesu gibt, gibt es eben auch das, dass die Liebe in der Gemeinde und die von der Gemeinde ausgeht, nicht die Liebe Gottes widerspiegelt. Ja, dass sie eben erkaltet ist. Und es gibt eben auch, seitdem es Gemeinde Jesu gibt, dass die Welt immer noch zerrissener scheint. Und jetzt will ich hier gar nicht die Geschichte bemühen und von den Kreuzzügen reden und den Konfessionskriegen und was man da alles nennen könnte. Wichtig ist, dass wir auf das schauen, was heute bei uns geschieht. Darauf unser Augenmerk richten. Auch bei uns erkaltet die Liebe. Da gibt es Politiker, die das C für christlich in ihrem Parteinamen immer groß vor sich hertragen und sich zugleich dafür einsetzen, dass Flüchtlinge möglichst lieblos behandelt werden, damit sie vielleicht freiwillig wieder zurückgehen. Und ich halte die Politik unserer Landesregierung in aller Offenheit gesagt für skandalös, wie auch mit unseren Flüchtlingen, die wir hier bei uns haben, umgegangen wird. Das lässt die Liebe vermissen. Nun bin ich in einer Zeit aufgewachsen, als Helmut Schmidt noch lebendig unterwegs war als Politiker. Und ich kann mich noch sehr gut an diese Zeit erinnern, als er in Talkshows eigentlich immer wieder auftrat und sagte, man kann mit der Bergpredigt keine Politik machen. Ja, das mag sein. Aber wer immer die Rede vom christlichen Abendland bemüht, muss auch dessen Werte ernst nehmen und sie auch in der Politik bewahren, auch in der Gesetzgebung. Und zu diesen Werten des christlichen Abendlandes gehört nun einmal die Barmherzigkeit ganz wesentlich dazu. Aber ich will nun nicht mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Ne? Wo zeigen drei Finger hin, wenn ich mit einem auf andere zeige? Auf mich selbst. Wie gehen wir in der Gemeinde eigentlich miteinander um? Wie viel Gerede und Getratsche gibt es da unter uns? Wie viele Gerüchte werden da gerne und fröhlich weitererzählt? Wie viele Halbwahrheiten werden angereichert mit eigenen Vermutungen und mit dem einleitenden Satz, ich habe gehört, brühwarm weitererzählt? Ich vermute, wir wissen alle, was wir damit anrichten können. Wie Menschen, wie Geschwister dadurch ja geradezu gemobbt werden. Doch eben auch das ist nicht neu. Also Fazit, seit es Gemeinde gibt, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, leben wir schon in der Endzeit. Und diese vielen schrecklichen Dinge passieren nicht als Zeichen, um uns irgendwann einmal so wie die vier Kerzen in der Adventszeit darauf hinzuweisen, wie weit wir denn schon nah an Weihnachten dran sind, sondern sie sind Zeichen, dass wir schon längst mittendrin sind. Der Herr kommt völlig überraschend. Das hat Jesus ausdrücklich mehrfach in Gleichnissen und auch in klaren Worten gesagt. Wir können jederzeit mit ihm rechnen. Und mehr müssen wir nicht wissen. Als ich vor einer Woche den Predigttext las, da fiel mir sofort ein Chorus ein. Dessen Titel zeige ich dann auch als Titel für die Predigt genommen habe. Er nimmt biblische Motive auf, die hierher gehören, weil nämlich Gott so ist, wie er ist. Und dieser Chorus, der heißt, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit, deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen. Sie steht fest und sie bleibt, wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. Niemand und nichts kann uns trennen von dir. Deine Liebe ist stark wie der Tod. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? denn auf ewig bist du unser Gott. Und der Chorus endet, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen. Sie steht fest und sie bleibt. Wenn der Vorhang fällt, deine Liebe reicht bis ans Ende der Welt. Es ist ja nicht unsere Liebe. Es ist ja nicht unsere Leistung. Gott ist der, der uns rettet durch Jesus Christus. Er vergibt uns. Er schenkt uns Leben, ewiges Leben. Leben in Fülle. Es ist und es bleibt die Liebe, die Gott uns schenkt, die uns leben lässt. Und die Liebe hat er in Jesus Christus ganz offen ans Tageslicht gebracht. Und diese Liebe bleibt, Paulus schreibt das wunderbar am Ende von Kapitel 8 im Römerbrief, nichts und niemand, nicht einmal der Tod, keine Macht dieser Welt kann uns von dieser Liebe trennen. Wenn wir denn ganz schlicht und einfach Jesus Christus vertrauen, kindlich vertrauen, darauf vertrauen, dass er alles getan hat, dass seine Liebe wirklich zählt und hält, dass er seine Sache zu Ende bringt und dazu gehört, dass er die nicht im Stich lässt, die sich eben auf ihn verlassen. Wir hatten in Herford in der Gemeinde einen alten Bruder, er ist Christian, der auch mit über 90 Jahren noch voller Begeisterung für Jesus war und der die Jugend liebte. Wenn er heute Morgen hier gewesen wäre, er wäre nachher zu euch gekommen und hätte euch allen persönlich gedankt. Er hätte dann vielleicht gesagt, na, so hat er es in Herford auch oft getan, die Musik war vielleicht ein bisschen laut, aber es ist so toll, dass ihr das für Jesus macht. Ganz, ganz großartig. Damals hatten wir ein paar junge Leute, die dachten, sie müssten der Gemeinde mal so den richtigen, den lebendigen, den vollmächtigen Glauben bringen. Und dann begegneten sie Christian und sie lernten ihn kennen. Und er erzählte ihnen aus seiner Jugendzeit, aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und er erzählte ihnen aus seiner jungen Erwachsenenzeit, nämlich die Anfänge in der DDR, damals hieß es noch sowjetische Besatzungszone. Und er erzählte, wie er davon, wie er da als Christ versucht hat zu leben und wie das tatsächlich zum Teil lebensbedrohlich war. Und sie haben bei ihm, unsere jungen Leute damals, haben bei ihm entdeckt, dass es nicht auf ein kurzzeitiges Feuer ankommt, sondern darauf anhalten zu brennen oder auszubrennen. Oder eben, wie Jesus sagt, einfach Stand zu halten. Gerade eben auch da dran zu bleiben am Glauben, wo der Glaube gefährlich, unangenehm, schwer wird. Und zu lieben, auch wenn einem alles andere als Liebe entgegenschlägt. Und noch etwas haben sie von Christian gelernt, dass es eben nicht nur darauf ankommt, möglichst laut im Gottesdienst Halleluja zu rufen und die Hände dann auch beim Lobpreis möglichst hoch zu heben und lange oben halten zu können. Dass der Lobpreis nicht das Entscheidende ist, was wir Christen in dieser Welt zu tun hätten, sondern dass wir Zeugen sind, das klang am Anfang schon an, Botschafter an Christi Stadt, dass wir einen Auftrag haben, die gute Nachricht zu den Menschen zu tragen. Der amerikanische Baptistenprediger Bill Hybels hat einmal gesagt, Gott anbeten können wir in der Ewigkeit noch lange genug, aber die Menschen mit Jesus in Beziehung setzen, das können wir nur hier. Keine Frage. Wir können und sollen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Beides gehört zueinander. Doch Gott so unter uns anzubeten, das ist so viel einfacher, das sage ich ganz offen und ehrlich, es ist so viel einfacher, als zu denen zu gehen, die mit Christus nichts am Hut haben und die uns vielleicht erstmal naserümpfend begegnen, wenn wir als Christen mit ihnen in Kontakt treten wollen. Und wenn wir ihnen dann noch von der Liebe Jesu erzählen wollen, dann vielleicht noch mehr. Denn diese gute Nachricht tragen wir wirklich nur mit Liebe, wirklich nur mit Liebe wirkungsvoll zu den Menschen. Zuallererst mit Liebe und dann eben auch mit Worten. wie die Liebe gelebt wird, das sagt Jesus am Ende dieser großen Rede im Matthäusevangelium, im Gleichnis vom Weltgericht. Da fragen ihn die, die er zu sich zieht, ja, wann haben wir dich denn geliebt mit dem, was wir getan haben? Und er antwortet, als ihr einem von denen, die ganz unten sind, am Ende sind, um die sich kein Schwein kümmert, als ihr denen in Liebe begegnet seid, da habt ihr das für mich getan. Deshalb freue ich mich riesig über dich, Sarah, und über das, was du tust, deine Mission, wenn sie demnächst in Kamerun Menschen hilft, ganz handgreiflich und dafür ja auch einiges in Kauf nimmt. In Kamerun ist das Klima ein wenig anders als in Franken. Und so bringt sie die Liebe Gottes zu den Menschen dort. Schon allein dadurch, dass sie da ist, dahin geht. Und dann noch durch mehr, durch das, was sie tut. Und ich bin mir sicher, dass du so dem einen oder der anderen die Tür öffnen wirst, durch das, was du tust, dass sie auch die gute Nachricht hören können und hören werden und aufnehmen werden. Denn das ist ja eine klare Verheißung Jesu. Alle Völker werden davon hören und erst dann wird das Ende kommen. Aber damit das geschieht, damit die gute Nachricht zu allen Menschen kommt, zu allen Völkern, dazu müssen wir nicht in alle Länder gehen. Es ist gut, wenn Menschen sich rufen lassen wie du. Aber vor unserer Türe leben Völker genug. Denen können wir die gute Nachricht bringen, dass Gott sie liebt. Angefangen bei den Franken, über die nicht so sehr geliebten Bayern, wenn wir die lieben, wäre doch schon was. Und die Schwaben und die Iraner und die Syrer und die Türken und die Spanier. Und es gibt so viele Völker und Volksgruppen mehr. Die Liebe Gottes ist mit uns, in uns, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Amen.